Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ja, Herbert Grönemeyer 1985, Kinder an die Macht. Ein toller Song und kein Mensch hatte seinerzeit geahnt, was dabei herauskommt. Nicht einmal 40 Jahre später sind die Kinder an der Macht, die Annalenas, die Roberts und die Kevins. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und wir wollen nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch ein wenig in die Zukunft. Doch auch in geschichtsvergessenen Zeiten wie heute müssen wir ein wenig die Geschichte beachten, um damit die Zukunft besser gestalten zu können. Natürlich wollen wir uns über Tiny Houses unterhalten, doch wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, dass Tiny Houses ein in sich abgeschlossener Zirkel sind, der nichts mit den anderen globalen Problemen zu tun hat. Und ich verspreche euch jetzt schon, dass ihr euch sehr, sehr wundern werdet, wie die allgemeine politische, wirtschaftsorientierte Lage sich tatsächlich auf dieses kleine Thema Tiny House auswirken kann. Also, los geht's! Lass uns einfach damit mal anfangen, was so als allgemeine Prognosen überhaupt im Raume stehen. Ich habe ja das besondere Glück gehabt, bei hervorragenden Wissenschaftlern wie zum Beispiel dem Betriebswirt Professor Habeck aus Nürnberg oder Professor Wolf Schäfer vom Institut für Weltwirtschaft studieren zu dürfen. Deshalb lege ich ausdrücklich Wert darauf, dass der Wohlstand unserer Bürger, unseres Landes auf der Wirtschaft basiert. Die Politik selbst schafft niemals Wohlstand und schafft niemals einen Arbeitsplatz. Sie hat die Regeln festzulegen, nach denen die Wirtschaft agieren darf, aber sie hat sich nicht einzumischen. Dann entsteht nämlich kein Wohlstand, sondern Armut. Doch was sagen denn jetzt unsere Wirtschaftsforschungsinstitute? Hier ein kurzer Kommentar dazu.
Kannst du dich auch daran erinnern, wie Anfang des Jahres alle Ökonomen gesagt haben, aber ab 2025 wird die Wirtschaft wieder wachsen? Naja, wirklich wachsen tut da 2025 gar nichts, denn jetzt mussten plötzlich einige weitere Institute auch schon ihre Prognosen für 2025 anpassen. Und vor allem mit den aktuellen strukturellen Problemen in Deutschland wird es wahrscheinlich auch 2026 so weitergehen.
So, und schon sind wir mitten im Thema. Was war das wichtigste Wörtchen in seinem Kommentar? Strukturelle Probleme. Und wer schafft strukturelle Probleme? Die Wirtschaft? Beileibe nicht. Lass uns dazu einmal in eine der seltenen Diskussionsrunden hineinhören, wo ein Vertreter dieser Kindergangs mit einem Wirtschaftswissenschaftler zusammentrifft. Namentlich kommen zusammen Annalena Baerbock und Professor Dr. Dr. Hans-Werner Sinn. Hört zu.
Und jetzt muss man gerade bei der Stahlindustrie alles dafür zu sorgen, dass wir zukünftig noch Stahl in Deutschland, in Europa produzieren. Und das wird nur funktionieren, wenn es grüner Stahl ist. Deswegen müssen wir umsteigen, die Stahlwerke klimaneutral zu bekommen. Den Green Deal, damit wir unsere Stahlwerke hier in Deutschland umbauen.
Ja, und Sie sind dafür.
Und ja, ich bin
das
dafür.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Und damit
so
wir das
auch nicht.
Damit, und deswegen jetzt
Sie
zum Beispiel,
kommen,
bitte können Sie doch, bitte mich mal ausreden lassen.
Aber das ist so schrecklich.
Es kommt Tesla, baut die
Gigafactory
mit E-Autos mit 10.000 Arbeitsplätzen. Und das ist doch das große Drama, dass die deutschen Automobilhersteller genau das verschlafen haben. Sie sind eben
die
nicht...
Die können doch nicht wissen, wie die Politiker sich entscheiden. Das sind ja nicht die Marktprozesse, sondern das sind Diktate aus Brüssel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo landen wir denn? Wo bleibt denn die freie Entscheidung der Menschen, das zu kaufen, was sie wollen?
Sozial-ökologischer Umbau
unserer Marktwirtschaft. Und Sie als grüne Politikerin wissen, was die zukünftigen Märkte sind. Sie wissen, wie man die Industriestruktur so ändern muss, dass möglichst viele Jobs und eine hohe Rentabilität entsteht. Sorry, das wissen Sie gar nicht. Das ist eine Anmaßung von Wissen, nicht persönlich, aber die, die diesen Standpunkt vertreten.
Aber ich rede doch mit den Industrievertretern.
Das können nur die Firmen selber entscheiden. Die müssen die Märkte abschätzen. Und glauben Sie mal, wenn der Trend in irgendeine Richtung ginge, dass die Leute jetzt plötzlich Elektroautos von alleine kaufen wollen, dann würden die Firmen von gerne dann natürlich investieren. Da brauchen sie sie nicht zu zwingen, bestimmte Dinge zu machen.
Spannend, oder? Während im ersten Kommentar das Zauberwörtchen strukturelle Probleme hieß, ist es in dieser Diskussionsrunde der sozial-ökologische Umbau. Und genau das ist es. Einfluss der Politik, die die Menschen nicht reicher, sondern ärmer macht. Doch was hat das jetzt alles mit Tiny Houses zu tun? In meiner Podcast-Folge 85 mit der Überschrift Tiny Houses boomen, nur wer kauft was und wofür, hatte ich ja am Beispiel dieser Karnevalsmesse, Tiny House Messe in Karlsruhe dargelegt, wie die marktwirtschaftliche Lage bei Tiny Houses in Deutschland aussieht. Und der Markt für privat genutzte Tiny Houses ist genauso am Boden liegend wie die allgemeine Bauwirtschaft. Auf die Differenzierung zum gewerblichen Tiny House Markt komme ich im Laufe dieser Folge noch zu sprechen. Nur seien wir doch ganz ehrlich und machen wir uns nichts vor. Es ist doch völlig egal, ob die Häuschen groß, klein oder winzig sind. Der private Investor für ein privates Tiny House interessiert sich nicht für die Größe. Er kauft gar nichts. Das heißt also, der Tiny House Markt, immer privat genutzt, läuft parallel zur Entwicklung der gesamten deutschen Bauwirtschaft. Und wenn wir über den Tiny House Markt der Zukunft sprechen wollen, müssen wir uns natürlich die allgemeine Bauwirtschaft ansehen. Ja, und was hat die Bauwirtschaft zum Niedergang veranlasst? Allgemein können wir schon festhalten, strukturelle Probleme und Einflussnahme der Politik. Ja, und wie sah die aus? Hör zu.
Und wir schalten jetzt direkt nach Berlin, denn zum geplanten Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung äußern sich in wenigen Minuten Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geiwitz.
Der Koalitionsausschuss hatte festgelegt, dass im April noch beschlossen werden soll, das GEG-Gesetz, in dem geregelt werden soll, wie in Deutschland zukünftig geheizt wird. Wichtig ist, dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass wir in Deutschland unsere Heizung modernisieren. Wir werden allerdings regeln, dass es in Deutschland keinen Einbau von reinen Gas- und reinen Ölheizungen mehr geben kann. Jetzt ist sicherlich auch eine sehr interessante Debatte, warum wir diese Form des Ordnungsrechts wählen. Ordnungspolitisch zur Marktwirtschaft passend sind natürlich auch Anreizsysteme und eine Steuerung zum Beispiel über CO2-Emissionen. Wenn man sieht, wie der CO2-Preis sich prognostisch entwickeln wird, wird niemand im Jahr 2030 oder 35 auf die Idee kommen, sich eine Gas- oder Ölheizung einzubauen. Da muss man das gar nicht verbieten, sondern das wird dann so teuer sein, dass das niemand macht.
Hört, hört. Und warum wird es dann trotzdem verboten, obwohl es angeblich keiner mehr kaufen will? Das ist übrigens genau das, was ich in meinem Interview in der letzten Folge 96 mit Professor Fritz Farnholz besprochen habe, dieser Doppelschlag. Einerseits die Verbotspolitik und andererseits die Steuererhöhung. Doch woher nimmt eigentlich eine Frau Geiwitz die Kompetenz zu prognostizieren, wie sich ein Markt entwickelt? Hat sie Energiewirtschaft studiert? Hat sie Wirtschaftswissenschaften studiert? Hat sie als Bauministerin zumindest Architektur studiert, dass sie zumindest weiß, wie ein Häusle gebaut wird? Also nach ihrer Vita hat sie Politikwissenschaften studiert. Also früher hätten wir eher dazu studierte Laberfürsten gesagt. Aber zwischenzeitlich haben sich die Prognosen von Frau Geiwitz ja durch sich selbst überholt. Mittlerweile spricht man weniger vom Gebäudeenergiegesetz, sondern vom Heizungsgesetz, was natürlich populärwissenschaftlicher Unsinn ist. Die Regulierungswut hat nachweislich die Bauwirtschaft in Bedrängnis gebracht. Und selbst eine Frau Geiwitz hat bereits das Gebäudeenergiegesetz ausgehöhlt. Erinnert ihr euch? Noch vor wenigen Jahren hieß es KfW 70 Energieeffizienzhaus. Das wurde mit KfW 55 verschärft, heute sagen wir EH 55. Und ab 01.01.2025 sollte EH 40 gelten. Und so war es auch im Koalitionsbeschluss der Ampelregierung festgehalten worden. Eine Frau Geiwitz hat also bereits Koalitionsbeschlüsse aufgehoben, wohl frei nach dem Motto, wenn die Bauwirtschaft auch schon am Boden liegt, dann muss man nicht extra noch nachtreten. Aber aktuell stehen wir ja schon mitten im Wahlkampf, weil im Februar 2025 eine neue Bundesregierung gewählt werden soll. Und von allen Seiten werden jetzt die Stimmen laut, das Heizungsgesetz soll abgeschafft werden. Aber auch eine Frau Geiwitz sagt schon, naja, abschaffen wohl doch nicht, aber eher wollen wir es ein bisschen diskutieren. Doch was wird da wirklich passieren? Halten wir doch bitte erst einmal fest, dass das Gebäudeenergiegesetz keinesfalls von der Ampelregierung beschlossen worden ist. Es trat nämlich bereits zum 1. November 2020 in Kraft und ersetzte drei Gesetze. Und zwar das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparverordnung, kurz ENERV, ihr erinnert euch dran, und das Erneuerbare Energienwärmegesetz. Und erst mit der Novellierung zum 01.01.2024 begann das richtige Chaos. Okay, das Chaos begann bereits in der Merkel'schen Regierungszeit, wenn Einspeisevergütungen für Strom aus Windkraftanlagen auch dann bezahlt werden, wenn gar kein Strom abgenommen wird, dann ist das schon marktwirtschaftlich völliger Schwachsinn. Die künstliche Verteuerung von Strom hat also viel früher begonnen und keine CDU, CSU und auch keine SPD redet über diese strukturellen Entwicklungen. Hier müsste also schon angefangen werden und das passiert nicht. Keiner der Akteure auf der politischen Ebene redet darüber. Die Verbilligung von Strom wird also in diesem Rahmen nicht passieren. Teurer Strom heißt aber, Wirtschaft wird beeinträchtigt, wirtschaftliche Entwicklung wird strukturell behindert. Ausblick auf 2025, keine Besserung in diesem Segment. Doch bleiben wir ein wenig beim Strompreis. Und was sagte unsere Diplompolitologin noch zu der Entwicklung des Strompreises? Hört noch mal rein.
Wenn man sieht, wie der CO2-Preis sich prognostisch entwickeln wird, wird niemand im Jahr 2030 oder 35 auf die Idee kommen, sich eine Gas- oder Ölheizung einzubauen. Da muss man das gar nicht verbieten, sondern das wird dann so teuer sein, dass es niemand macht.
Wie sich der CO2-Preis prognostisch entwickeln wird? Ja, wie entwickelt sich denn der CO2-Preis? Wer bietet an? Wer fragt nach? Weit gefehlt. Marktwirtschaftlich betrachtet gibt es weder Angebot noch Nachfrage. Es gibt nur eine politische Vorgabe. Also meinte Frau Geiwitz in Wahrheit, er entwickelt sich nicht prognostisch, sondern wir werden ihn gesetzlich festlegen. Ja, und dafür brauche ich natürlich keine Glaskugel unter dem Tisch, wenn ich sage, ich beschließe es selber. Fairerweise muss man allerdings hinzufügen, dass jetzt auch dafür Unterstützung aus Brüssel kommt. Da sitzt nämlich eine schrullige, alte, kinderreiche Großmutter, die linksgrüne Politik realisieren will. Doch was passiert da genau und was kommt 2025 auf uns zu? Fällt es euch schon auf? Wir reden über ein Thema, das in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wird, nämlich die Entwicklung des CO2-Preises. Hört zu!
Der CO2-Preis erfährt seine nächste Steigerung und das Umweltbundesamt beziffert derzeit schon 232 Euro pro Tonne CO2, die ausgestoßen wird. 2025 steigt die CO2-Bepreisung von 45 auf 55 Cent, macht also einen Sprung um 10 Cent.
Halt, stopp, die Bepreisung steigt um 10 Cent von 45 auf 55 Cent. Das ist prozentual gesehen eine Erhöhung um 22%. Und wohlgemerkt, wir sprechen nicht über marktwirtschaftlich entwickelnde Preise, sondern über staatliche Regulierung. Und weiter geht's.
Und jetzt schauen wir uns mal an, was bedeutet das für die einzelnen Energieträger? Beim Gas bedeutet es eine Steigerung um 0,22 Cent. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, das hört sich nach einem sehr geringen Betrag an. Aber wenn man mal hochrechnet, dass man so 20.000 Kilowattstunden an Gas im Jahr verbraucht, naja, dann sind das halt 40 Euro oder 44 Euro, die man mehr zahlt auf seiner Jahresrechnung für Gas. Wir haben des Weiteren beim Heizöl eine Steigerung von 2,19 Cent pro Liter Heizöl und äquivalent bei Benzin und Diesel sind das 2,3 Cent pro Liter Diesel oder 2,6 Cent pro Liter Benzin, die ihr an der Tankstelle dann mehr bezahlen müsst.
Ja, und natürlich wird nur für den Privathaushalt diskutiert, dass der Benzinpreis etwas steigen wird. Was übrigens gerne vertuscht wird, ist, dass auf diese CO2-Preisbesteuerung auch noch Mehrwertsteuer hinzukommt. Die reale Benzinpreiserhöhung liegt also nicht bei 2,6 Cent, sondern immerhin bei 3,1 Cent. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind allerdings viel brutaler. Von politischer Deregulierung oder Behebung von strukturellen Problemen zugunsten der Wirtschaft ist also gar keine Rede. Die strukturellen Probleme für die Wirtschaft verschärfen sich sogar obendrein. Und wenn wir das jetzt wieder auf das Thema Tiny Houses herunterbrechen, können wir Folgendes für 2025 schon einmal festhalten. Anzeichen für die Belebung des privaten Käufermarktes für selbstgenutzte Tiny Houses sind weit und breit nicht in Sicht. Auch 2025 darf prognostiziert werden, dass so mancher bisheriger Hersteller von Tiny Houses den Markt verlassen wird. Es sei denn, er ist nicht angewiesen auf deutsche Produktionskosten. Wer also im Ausland günstiger produzieren kann, hat jetzt Wettbewerbsvorteile gegenüber der heimischen Wirtschaft. Daraus könnte man jetzt ableiten, dass die ausländischen Tiny-House-Hersteller einen riesen Marktvorteil hätten und mehr verkaufen. Das hilft aber herzlich wenig, wenn der private Käufer in Deutschland ohnehin nichts kauft und zusätzlich auch noch unter steigenden Strompreisen leidet. Doch damit nicht genug. Wir alle haben es ja live mitbekommen, dass günstiger Strom in Deutschland schon abgeschafft worden ist, das war der Atomstrom. Und die Alternative zu Wind und Sonne wurde ja immer mit dem Argument gebracht, dass die Sonne keine Rechnungen schickt. Ja, das ist völlig klar, das macht ja die Sonne nicht, das machen die Energieversorger. Aber unsere politisierenden Kindergangs glauben ja wohl auch, dass der Strom aus der Steckdose kommt und deswegen müssen wir einfach nur mehr Steckdosen anschaffen. Doch zurück zu den Fakten. Wo sind die politischen Maßnahmen zur Behebung der strukturellen Probleme der Wirtschaft? Was wird getan, damit der Strom günstiger wird, damit unsere Wirtschaft bleibt und nicht ins Ausland ausgelagert wird? Hören wir nochmal den Fachmann über ein ganz anderes Thema, was auch kaum jemand in der Öffentlichkeit diskutiert.
In Sachen Strommarktdesign ändert sich einiges. Der Rollout der Smart Meter Gateways, der intelligenten Messeinrichtungen, geht weiter. Dazu kommt die Steuerungstechnik, die dann auch verbaut werden soll, um Verbraucher und Erzeuger steuern zu können, um sie an die Anforderungen des Verteilnetzes anpassen zu können. Das Ganze natürlich wie immer nur im Notfall und auch nur im begründeten Notfall möglich.
Halt, stopp, was haben wir da gerade gehört? Bitte noch einmal.
Um Verbraucher und Erzeuger steuern zu können.
Also ich weiß ja nicht, was ihr darunter versteht. Ich verstehe darunter Verwaltung der Mangelwirtschaft. Wenn kein Strom vorhanden ist, dann werden die Verbraucher abgeschaltet. Die Wirtschaft wird stillgelegt, sie werden Verluste produzieren. Das produziert Arbeitslosigkeit, zwangsläufig. Die Wallboxen werden extra nochmal abgeklemmt, damit das Elektroauto nicht geladen werden kann. Ja, Freunde, geht's denn noch schlimmer? Hört zu.
Und hier haben wir einmal auf der Seite die dynamischen Stromtarife. Dynamische Stromtarife bedeuten, der Strompreis orientiert sich am Börsenstrompreis und schwankt halt auch stündlich oder viertelstündlich. Und ab 01.01.25 sind eigentlich alle Stromanbieter verpflichtet, einen solchen dynamischen Strompreis anzubieten. Das geht natürlich nur in Verbindung mit eben diesen intelligenten Messeinrichtungen, weil es muss natürlich ermittelt werden, wann wurde wie viel Strom im Haus verbraucht. Und das geht halt nur mit der intelligenten Messeinrichtung, die diese Werte alle 15 Minuten an den Netzbetreiber vermittelt.
Ja, was heißt denn das schon wieder? Ganz einfach. Der Stromverbrauch wird reguliert und es wird so in den privaten Haushalt eingegriffen, wie es noch niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland passierte. Ja, und wie wird es dann den Bürgern verkauft? Ja, wenn wir viel Strom haben, ist es billig. Das ist dann tagsüber, wenn wir ein bisschen Sonne haben. Dann produzieren wir auch Überschuss, den wir dann mit zusätzlichen Kosten ins Ausland transferieren müssen. Und nachts haben wir dann die doppelte Dunkelflaute. Da schalten wir sämtliche Wirtschaftsunternehmen ab und nachts müssen wir natürlich heizen. Das heißt, ich bekomme günstigen Strom, wenn ich ihn nicht brauche und bezahle umso mehr, wenn ich dringend etwas brauche. Und wie soll das in der Praxis funktionieren? Hör zu!
Als weiteres zündet die nächste Stufe des Energiewirtschaftsgesetzes 14a. Da geht es ja darum, dass Wärmepumpen, Wallboxen, Stromspeicher und Klimaanlagen vom Netzbetreiber auf 4,2 kW runtergeregelt werden können, wenn dies notwendig ist, um die Netzstabilität zu erhalten.
Ja, und was heißt Netzstabilität? Richtig, Blackouts. Und spätestens an diesem Punkt sollten wir uns nicht nur über die gesetzlichen Eingriffe in das private Leben jedes einzelnen Bürgers in Deutschland unterhalten, sondern über die Auswirkung dessen, was die Befürchtungen und die Ängste überhaupt mit sich bringen können. Wie sehen die psychologischen Auswirkungen solcher hochgradig sozialistischen Maßnahmen tatsächlich in der Wirklichkeit aus? Ja, und der Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Marktwirtschaft ist fatal. Wer Angst hat, kauft nicht und Unternehmer investieren nicht. Wenn wir also über eine Belebung der Wirtschaft sprechen wollen, dann müssen wir über die Bundestagswahlen sprechen. Dann müssen wir darüber diskutieren, welche Politiker dieses Thema offen ansprechen und dafür Lösungen anbieten. Und passiert das? Mein Eindruck ist, dass genau das Gegenteil wieder passiert. Und wenn ein Christian Lindner jetzt mal parteipolitisch hin oder her sagt, wir könnten durchaus ein wenig mehr Elon Musk und ein wenig mehr Milei gebrauchen, dann gibt es sofort wieder Geschrei. Was meinte er damit eigentlich? Erstens, mehr Unternehmertum à la Elon Musk. Das ist der erfolgreichste Unternehmer der Welt. Und der will Deregulierung und der will weniger Staat. Daraus entsteht natürlich jetzt ein riesiges Problem. Elon Musk ist nicht nur super erfolgreich, er schickt nicht nur Raketen in den Weltraum und in Kürze wahrscheinlich sogar Richtung Mars, sondern er baut auch noch Elektroautos. Und damit er noch mehr Elektroautos bauen kann, kriegt er sogar Steuergelder aus Deutschland geschenkt, damit er hier eine Gigafactory aufbauen darf. Die Bürger sollen gezwungen werden, ihr Verbrenner abzuschaffen und Elektroautos zu kaufen. Und dieser Mann erdreistet sich dann zu sagen, in Deutschland geht es abwärts und es funktioniert nur, wenn wir eine radikale politische Änderung hinbekommen. Und jetzt ist das Geschrei groß. Was machen die ganzen Ökos? Werden sie jetzt Elektroautos boykottieren? Tja, wie heißt es so schön? Ein Teufelskreis. Und wer ist Milei? Javier Gerardo Milei ist der argentinische Staatspräsident, übrigens Wirtschaftswissenschaftler mit 2 Mastergraden. Und der zeigt gerade, was passiert, wenn man einen seit Jahrzehnten sozialistisch heruntergewirtschafteten Sauhaufen innerhalb kürzester Zeit ausmisten will. Der schließt Ministerien, der schmeißt Beamte heraus, der senkt die staatlichen Kosten, er konsolidiert den Staatshaushalt und hat erstmals seit unendlicher Zeit wieder ein Plus in der Staatskasse, senkt die Inflation von 25% monatlich auf nur 2,5%. Okay, das ist immer noch viel, aber innerhalb weniger Monate wohlgemerkt. Nach nur wenigen Monaten nach seiner Amtsübernahme sinkt sogar die Armutsquote. Auf einmal stehen international die Unternehmen bei ihm Schlange und wollen in Argentinien investieren. Die Bevölkerung ist zunehmend auf seiner Seite. Und nur diejenigen protestieren, die entweder vom Staat gelebt haben oder für den Staat gearbeitet haben. Also alle staatsorientierten, wirtschaftsfeindlichen Typen fanden das überhaupt nicht witzig. Ja, und wie hat man in Deutschland auf die Aussagen von Christian Lindner reagiert? Also der Kanzlerkandidat der CDU-CSU-Fraktion hat sofort gegen angeredet und sagt, sowas wollen wir um Gottes Willen nicht. Übrigens ist er selber Rechtsanwalt, also hohe Kompetenz auf Wirtschaftsorientierung. Übrigens genauso wie unser Bundeskanzler, der auch nur Jurist ist. Ja, aber ganz deutlich, wie schafft ein Milei so eine radikale Wende? Ja, und ganz ehrlich gesagt, selbst ein Milei ist persönlich davon überrascht, wie schnell das Ganze funktioniert, obwohl er natürlich erwartet hat, dass es klappen wird. Und das Zauberwörtchen ist ganz einfach Psychologie. Die Leute haben eine positive Stimmung und sagen, es geht wieder aufwärts. Ja, und was heißt das nun für uns in Deutschland, für unsere deutsche Wirtschaft? Naja, wenn wir eine positive Stimmung in der Wirtschaft und in der Bevölkerung herbeiführen wollen, dann müssen wir radikale Maßnahmen ergreifen. Deregulierung, weniger Staat, weniger Umverteilung, mehr auf leistungsorientiert setzen. Und dann bestehen auch hervorragende Chancen, dass man Wahlen nachhaltig gewinnen wird. Meine Prognose für das Jahr 2025 lautet daher, wir werden dann eine wirtschaftliche Belebung bekommen, wenn die Stimmung verbessert wird. Und die Verbesserung der Stimmung wird über diejenigen kommen, die fachlich kompetent in der Lage sind, dieses vernünftig zu analysieren und die Schlüsse daraus zu ziehen. Das erfordert Fachwissen und deswegen macht es Sinn, fachlich kompetente Leute in die Politik zu bringen. Und wenn jemand die Wirtschaft beleben will, dann benötige ich Volkswirte, Wirtschaftswissenschaftler, vielleicht auch obendrein den einen oder anderen Betriebswirt oder Soziologen. Der Politikwissenschaftler hilft genauso wenig wie die Kindergärtnerin oder der Bürgergeldempfänger. Studienabbrecher können wir da auch nicht gebrauchen. Sozialwissenschaftler und Advokaten sind auch erstmal überflüssig. Wir brauchen Leute, die was von Wirtschaft verstehen. Und daraus leite ich meine höchstpersönliche Wahlempfehlung ab, dass ich euch empfehle, nicht auf die Parteibücher zu achten, sondern darauf, was die Leute studiert haben, ob sie einen Abschluss gemacht haben, ob sie Praxiserfahrung haben und ob sie dann in der Lage sind, den berühmten Lichtstreif am Horizont zu definieren, damit die Menschen wieder Zuversicht verspüren, dass es voran und wieder aufwärts geht. Aber natürlich habt ihr völlig recht, wenn ihr mir jetzt sagt, aber Peter, das hat doch nicht nur etwas mit der CO2-Steuer zu tun. Und natürlich könnten wir jetzt über den Wahnsinn der Grundsteuer sprechen. Über Zwang zur Wärmepumpe, über Zwang zu Elektroautos, Verbot von Verbrennerautos. Staatliche Investitionen in Batteriefabriken, um 600 Millionen Euro allein in Schleswig-Holstein zu versenken. Katastrophale Verhältnisse bei unserem Mr. Corona-Gesundheitsminister. Und. Es geht um das generelle Thema der staatlichen Übergriffe, der Regulierungswut, der Umverteilung. Und wenn ein Politiker wieder Geldversprechen macht nach dem Motto, wählt mich, dann kriegt ihr mehr Geld, ist das eigentlich kriminelle Bestechung im Amt. Also nehmt bitte das Thema CO2-Steuer als ein Beispiel, aber ein ganz gefährliches Beispiel. Ja, und dann habe ich noch eine ganz besondere Politposse für euch. Habt ihr schon mal was von der Kuchensteuer gehört? Nein? Hört zu.
Ab 01.01.2025 wird das deutlich teurer für Familien. Ich weiß nicht, warum noch keiner darüber redet, aber lass uns mal hier reinen Tisch machen. Denn wenn dein Kind in den Kindergarten oder in die Schule geht, wird das ab 01.01.2025 teurer, wenn es dort Kuchen gibt. Denn ab dem 01.01.2025 tritt die sogenannte Kuchensteuer in Kraft und davon sind vor allem Basarverkäufe, Kindergärten und Schulen betroffen. Warum wurde das in die Welt gesetzt? Um den Wettbewerb mit Gastronomen nicht zu verzerren. Das ist kein Scherz, denn alle Kuchenverkäufe in Kindergärten, in Schulen oder auf Basaren müssen mit 19% Umsatzsteuer versehen werden. Und falls du dachtest, das ist ein schlechter Scherz, kann ich dich beruhigen. Das ist mein völliger Ernst.
Ja, und tatsächlich basiert diese sogenannte Kuchensteuer auf einer EU-Mehrwertsteuerrichtlinie. Sie gilt allerdings nur für öffentliche Einrichtungen, die ihrerseits im Wettbewerb zu privaten Anbietern stehen. Es betrifft also insbesondere kommunale Kindergärten oder staatliche Schulen. Tatsächlich werden dadurch natürlich die Verpflegungssätze für die Kinder in Kindergärten und Schulen steigen. Nur mal ganz im Ernst, was soll so eine blödsinnige Richtlinie? Die einfache Lösung wäre doch ganz einfach gewesen, öffentliche Einrichtungen haben gefälligst, sich aus dem Markt rauszuhalten, das ist Privatwirtschaft, Schluss, aus, Ende. Hier wird stattdessen eine Marktverzerrung mit einer weiteren Marktregulierung organisiert. Ergebnis: noch mehr Bürokratie, noch mehr Beamte. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ohnehin ein Freund von freien, privaten Schulen bin und dieses ganze marode, sozialistisch geführte Bildungssystem in Deutschland radikal ablehne. Okay, ich schweife schon wieder ab. Also kehren wir wieder zum Thema Tiny Houses zurück. Gerade im Jahre 2024 hat sich ja eine Entwicklung im Tiny House-Markt ergeben, die so kein Mensch so richtig erwartet hat. Der private Käufermarkt war nicht mehr da. Aber der gewerbliche Käufermarkt explodierte auf einmal. Insbesondere die sehr gut verdienenden sogenannten Hips, die High-Income-People, die besonders viel Steuern zahlen, haben auf einmal den Tiny-House-Markt entdeckt. Bislang galt ja für viele der Grundsatz, wenn ich meine Steuerlast senken will, dann kaufe ich mir eine Photovoltaikanlage. Das ist aber mittlerweile verbunden mit Energiewende, mit Chaos, mit Regulierung und mit Unsicherheit total. Das heißt, die Leute sind sehr, sehr nervös geworden, in diese Richtung noch zu investieren. Und da bot sich das Thema gewerbliche Nutzung von Tiny House regelrecht an, hier eine Ventillösung produzieren zu können. Ob dann eher in Deutschland, also im Inland oder im Ausland Werte geschaffen werden, stand erstmal gar nicht im Vordergrund. Hierbei kristallisiert sich übrigens ein wettbewerbstechnischer Vorteil für deutsche Tiny-House-Hersteller heraus, weil die einfach Ahnung vom deutschen Steuersystem haben, was die Osteuropäer nicht auf die Reihe kriegen. Dieser Trend wird sich definitiv 2025 fortsetzen. Und er wird sich nicht nur fortsetzen, sondern eine deutliche Steigerung erleben. Ich hatte bereits in meiner Podcast-Folge 67, übrigens im November 2023, die Überschrift gehabt: Biete Job, schenke Tiny-House. In dieser Folge sprach ich insbesondere über das Thema Personalgewinnung und Personalbindung und das auch noch in Verbindung mit wirtschaftsorientierten Erfolg und steuerlichen Vergünstigungen. Und was ich da prognostiziert habe, wird derzeit mitten unter uns in Deutschland bereits ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Habt ihr die Medienberichte von Wolfgang Krupp Junior gelesen und gehört? Ja, das ist der Sohn des Gründers und Unternehmers der Firma Trigema. Und der plant derzeit ein echtes Tiny House Dorf. Wohnraum für Mitarbeiter schaffen. Kleine flexible Wohneinheiten, die der Unternehmer steuerlich sehr schnell absetzen kann, obendrein auch mit dem Gehalt gut etwas steuern kann und damit seine eigenen unternehmerischen Ideen auch optimal unterstützen kann. Merkt ihr was? Das ist wieder Marktwirtschaft, das ist Unternehmertum, das ist Innovation. Selbst in verrücktesten wirtschaftlichen Zeiten sucht man Nischen und Lösungen und eine dieser Nischen und Lösungen werden Tiny Houses sein. Der Wohnungsmarkt ist kaputt, es lebe der Wohnungsmarkt. Die Bauwirtschaft funktioniert nicht, es lebe die Bauwirtschaft, zumindest in Mini-Version. Der Staat benötigt immer mehr Kohle, weil er mit seiner Umverteilungsmentalität und mit seiner Regulierungswut finanziell nicht mehr klarkommt. Und was sagt der Unternehmer? Ich nutze Steuervorteile, um ihm weniger zu geben. Kurzum, der Tiny House Markt wird sich auch im Jahre 2025 solide und stabil entwickeln und er wird sich auch sehr resistent gegenüber der politischen Regulierungswut erweisen. Aber wohlgemerkt sprechen wir dann über die gewerblichen Perspektiven. Die privaten werden weiterhin sehr, sehr überschaubar bleiben. Und wenn ihr wissen wollt, ob meine Prognosen in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich mit der Realität in Einklang zu bringen sind, dann bitte klickt in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Ja, und das passiert natürlich schon seit über 3 Jahren pünktlich jeden zweiten Montag um 8 Uhr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2025. Alles erdenklich Gute für euch und eure Familie und wir hören uns mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder. Euer Peter Pedersen.
Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.